Breitband Topic.
Vielleicht werden wir irgendwann rückblickend die ersten Wochen des neuen Jahres mit einem großen I überschreiben, also I wie Information. Einerseits sind wir als Infolieferanten davon betroffen, denn Sie wissen es natürlich alle, seit Januar ersetzt der Rundfunkbeitrag die Rundfunkgebühr und der wird nun unabhängig vom Gerät für jeden Haushalt berechnet.
Darüber haben nicht nur alle öffentlich-rechtlichen Sender wieder und wieder informiert, sondern gefühlt jeder eigentlich. Das Thema hat große Kreise gezogen. Parallel dazu stand fast genauso oft im Fokus diverser Besprechungen der letzten Tage Blogger. Um genauer zu sein, Blogger, die nicht mehr bloggen, sondern lieber auf Facebook rumhängen. Spreeblick-Chef Johnny Häusler hat deshalb dazu aufgerufen, das Netz zurückzuerobern.
Und wir bringen genau diese beiden Themen zusammen. Wenn wir nach der Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Medien in Zeiten anderer Informationsflüsse einer netzaffinen Gesellschaft der Zukunft fragen, das tun wir gleich. Zuvor führt André Zanto nochmal zurück in die diversen Debatten vom Rundfunkbeitrag bis zum Bloggermangel.
Wenn ich morgens Brötchen hole, dann zahle ich die auch. Wäre doch auch peinlich. Und ich zahle meine Rundfunkgebühren.
Ja klar, wenn ich öffentlich-rechtliche Sendungen gucke, dann zahle ich dafür. Und wenn ich keine öffentlich-rechtlichen Sendungen gucke, dann zahle ich auch dafür. Ist doch logisch, oder?
Es ist die zentrale Frage, die Fernsehkritiker Oliver Kalkofe in einer seiner Comedy-Folgen anspricht. Müssen alle für öffentlich-rechtliche Medien aufkommen? Wie legitimiert sich diese Finanzierung? Zur Begründung zitiert der Intendant des Deutschlandradios mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichtes.
Der öffentlich-rechtliche und nicht durch den Staat, sondern die Bürger finanzierte Rundfunk ist ein wesentliches Element für die Meinungs- und Willensbildung in einer Demokratie und ist deshalb auch von jedem zu finanzieren. So etwa wie auch die Menschen, die kein Auto haben, zahlen die Autobahn mit.
Für die Meinungs- und Willensbildung genügen heutzutage schon Handy und Computer. Dort sind die Angebote der öffentlich-rechtlichen Medien frei abrufbar. Und so kann der Rundfunkbeitrag auch vereinheitlicht werden, sagen die Bundesländer. Aber genügt es im digitalen Zeitalter, einfach die Erfassungsgrundlage zu ändern? Müssen die öffentlich finanzierten Medien nicht auch ihr Angebot an die neuen Möglichkeiten anpassen? Ja, fordert dieser Hörer im Deutschlandradio Kultur.
Ich muss für etwas bezahlen, dass es erstellt wird, habe dann einmalig, sage ich mal, die Möglichkeit, es wahrzunehmen und danach ist es weg.
7 Tage dürfen die meisten Inhalte in den Mediatheken von ARD und ZDF liegen. Ein paar Monate sind es beim Deutschlandradio. Diese gesetzliche Vorschrift aus dem 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag kritisiert Deutschlandradio-Intendant Willi Stoll.
Das ist übrigens passiert auf erheblichen Druck der privaten Rundfunk- und Fernsehveranstalter über den Hebel Brüssel und die EU. Ich glaube, das langfristig wird das sowieso nicht halten.
Noch gibt es aber kein öffentliches Nachrichtengedächtnis. Die Archive von ARD, ZDF und Deutschlandradio sind bezahlt, aber verschlossen für die Öffentlichkeit. Die digitalen Inhalte können nicht einfach kopiert werden. Es gibt keine offenen und frei zugänglichen Schnittstellen. Solche Innovationen liefern eher vereinzelt Printmedien. Aber kann man ihnen auch allein die demokratische Willensbildung überlassen? Wer täglich 3 Tageszeitungen kauft, sollte doch informiert sein. Es birgt Gefahren, wenn Kommunikation nur noch hinter den Schranken kommerzieller Unternehmen stattfindet, meint Blogger Johnny Häusler. Auf Spreeblick hat er dazu eine Debatte angestoßen mit schon über 300 Kommentaren. Darin beklagt er, dass immer mehr Inhalte nur noch bei Twitter, Instagram, Facebook und Google zu finden sind.
Das Problem dabei ist, dass das Web, wie wir es kennen und wie es entstanden ist, eigentlich eine sehr offene Struktur ist. Das heißt, ich habe verschiedene Webseiten, die sich untereinander verlinken lassen und eigentlich sind die alle gleich. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Auf Facebook kann ich bestimmte Seiten nur sehen, wenn ich auch bei Facebook angemeldet bin und demnach dann auch meine Daten da preisgebe. Viele Inhalte verschwinden nach einer Weile. Also Facebook zum Beispiel, wenn man jemals versucht hat, irgendwas, was ein halbes Jahr alt ist, bei Facebook zu finden, weil man sich daran erinnert, da hatte jemand einen interessanten Link gepostet oder so, der wird scheitern. Und am Ende profitieren halt wirklich tatsächlich nur die Unternehmen.
Deswegen ruft Blogger Johnny Häusler auf zur Rückeroberung des Web. Für ihn eignet sich das freie Internet als ideale Plattform, um die Menschheitskultur zu dokumentieren. Das können kommerzielle Netzwerke nicht, weil sie ja auch pleite gehen können. Häusler will aber keinen Boykott, sondern einfach wieder mehr Aktivitäten im öffentlichen Internet.
Ich glaube nur, dass man sich ab und zu bewusst darüber sein sollte, dass das Web durchaus auch eine Struktur hat, die sehr wichtig ist. Und wenn alles nur noch bei Unternehmen stattfindet, dann ist das Web irgendwann tot. Wenn ich das auf das restliche physische Leben übertrage, wäre das, als ob ich nur noch Pay-TV hätte. Und das ist auch nicht richtig. Wir brauchen freien Informationsfluss.
sagt Johnny Häusler vom Berliner Blog Spreeblick. Und das müssen eben nicht nur die Nutzer leisten, also das Web zurückerobern. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, auch die öffentlich-rechtlichen Medien müssen daran mitwirken. Darüber wollen wir jetzt reden, und zwar mit dem Politikwissenschaftler Jens Best und dem Medienwissenschaftler Stefan Heidenreich.
Ja, die öffentlich-rechtlichen Medien, die stehen unter anderem auch für Meinungsvielfalt und Meinungsbildung. Das ist Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrages. Ist dieser Auftrag in der digitalen Welt inzwischen sowas wie veraltet, Stefan Heidenreich?
Nee, veraltet ist der Auftrag gar nicht. Das Problem, was ich damit eher habe, ist, dass es halt diese Meinungsbildung immer noch von der alten, wie soll man sagen, von den alten Medien her begriffen wird ganz oft. Also, dass es dann darum gehen sollte, dass man etwa eine Meinung bildet zum Beispiel, dass man also diesen Konsens findet, sowieso diese ganze Konsensfantasie, die wir Habermas in unserer demokratischen Struktur mit drin haben, die kommt eigentlich aus den Medien, würde ich sagen. Und die wirkliche Verschiedenheit von Meinungen und auch das Aufeinandertreffen verschiedener Meinungen ist damit oft nicht richtig mit begriffen. Ich würde sagen, das kommt direkt aus der Sendestruktur, dass man ja halt in den alten Sendern Meinungen noch als was betrifft, was gesendet wird und eigentlich keinen Rückkanal hat, während sich in den neuen Medien natürlich die Meinung in ganz vielen Strömungen zersplittert, sagt man dann immer. Aber ich glaube, man sagt nur zersplittert, weil man sich es eben von den alten Medien her anguckt.
Vielleicht sollte man auch mal über diesen Mythos der Meinungsbildung auch irgendwie erstmal sprechen. Weil, also wir hatten ja früher immer das Fernsehen so als Lagerfeuer der Nation irgendwie. Wir haben Wetten, das geschaut, wir haben Tatort geschaut, und da wusste man, wo man am Montag drüber reden muss. Ich weiß nicht, ob das wirklich Meinungsbildung ist oder ob das Meinungsbildung war. Also ich frage mich auch immer, für was wir eigentlich Meinung bilden sollen. Sicherlich ist es besser, dass mehr Leute was meinen können. Wenn sie gut informiert sind, ist es natürlich noch besser als früher. Ich glaube, Richard David Brecht hat bei den Münchner Medientagen mal vom sozialen Kit gesprochen, der Massenmedien, und dass das heute weg wäre. Wir hätten 500 Fernsehkanäle gehabt und jetzt haben wir 5 Millionen Webseiten, auf denen wir uns verlustigen können, und da würde ja der soziale Kit verloren gehen. Ich glaube, es ist eher anders. Ich glaube, wir nähern uns überhaupt erstmal der Möglichkeit, sowas wie sozialen Kit zu haben, indem wir lernen, uns eine Meinung zu bilden.
Gibt es denn eigentlich so ein Bedürfnis nach Grundversorgung oder dieser Metapher des Lagerfeuers, was ja immer wieder genannt wird, gibt es da eigentlich so ein Bedürfnis, ein gesellschaftliches Bedürfnis nach so einer Art Grundversorgung überhaupt, Stefan Heidenreich?
Also nach Grundversorgung, würde ich sagen, ist ein schwieriges Wort, sagen wir es mal so. Das, glaube ich, gibt es nicht unbedingt ein Bedürfnis. Also mir leuchtet das Wort da nicht ein. Es gibt ein Bedürfnis, das zu wissen, was die anderen wissen. Also nicht nur einfach das zu wissen, was ich weiß, oder in meiner eigenen Filterbubble zu verschwinden, was da dann eine Gefahr ist, sondern zu wissen, was der Rest der Welt weiß.
Aber vielleicht braucht man diese Grundversorgung nicht mehr, weil jeder, wenn er möchte, Zugang hat zu unendlich vielen Medienanbietern jedweder Art. Das heißt, die Grundversorgung ist jetzt oder für die Zukunft nicht mehr erstrebenswert, weil es gibt sie einfach so wie fließendes Wasser.
Naja, die Grundversorgung ist ja etwas, was auf unterschiedlichen Wegen irgendwie erreicht werden kann. Also die Grundversorgung, erstmal dieser Begriff, ist für mich immer ganz schwierig. Ich kann auch sagen, ist jetzt, also für mich ist zum Beispiel auf Wikipedia eine Grundversorgung. Da bin ich sehr oft auf Wikipedia. Ich weiß allerdings natürlich, dass auf Wikipedia auch in einem meist langen Prozess viele Menschen einen Artikel erzeugt haben. Und wenn man in den Diskussionsbereich von einem Artikel geht, sieht man auch, dass es dann durchaus anscheinend sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und dass es nicht so einfach ist, aus diesen Meinungen einen Wissensartikel zu machen. Also das Öffentlich-Rechtliche für mich ist einfach zu wissen, dass es eine andere Art von Möglichkeit gibt, die nicht von Geld oder von irgendwelcher Machtlegitimation abhängt, sondern nur von der Tatsache allein, dass ich Bürger bin, mich einbringen zu können. Und wir haben das ja auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Teilen, nämlich, wenn ich recht informiert bin, 1% der Rundfunkabgabe geht ja auch an die Möglichkeit, Bürgerfernsehen und Bürgerfunk zu machen.
Der notorisch nicht funktioniert, muss man sich auch mal überlegen, warum. Bei der Bürgerbeteiligung, das finde ich total interessant, weil es da auch wieder darum geht, in welchen Strukturen wird eigentlich so eine Beteiligung überhaupt organisiert, und das halte ich für das Wesentliche. Die Organisationsform des Bürgerradios war nämlich, wir haben einen vorgegebenen Sendeslot, in dem könnt ihr euch irgendwie eintragen, am besten in Vereinsform, und dann hast du halt die ganze Vereinsmeierei, die sich in diesen kleinen Nischen angesiedelt hat und die zugeblockt hat. Und damit war das Ding vorbei. Man kann sich das nicht angucken. Es gibt gar nichts. Dabei zeigt ja gerade das Netz und der Longtail, dass es unglaublich viele Nischen gibt, in denen Leute spannende Sachen machen und auch ihre Zuhörer finden. Es ist also eine reine Organisationsfrage. Wie kriegen wir diese Nischen so gefüllt, dass sie funktionieren?
Und was bedeutet das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn man den als Bürgermedium verstehen will? Wie müssen sozusagen die Strukturen Strukturen aussehen und wie könnte man die ändern, dass sowas wie ja offener Kanal 2.0 funktioniert?
Ich bin da so ein bisschen zurückhaltend, was diese Partizipation angeht. Also dieses Partizipation, auch dieser Wahn jetzt auf Partizipation ist für mich auch nichts weiter als der Ausdruck von fehlendem Vertrauen. Wir haben einfach in den letzten 20 Jahren, hat die Politik, hat die Öffentlichkeit, der öffentliche Raum unheimlich viel Vertrauen verspielt. Aber ganz ehrlich, ich will gar nicht überall partizipieren. Ich bin froh, wenn ich meine Sachen machen kann, so Dinge wie Beruf und Hobby. Und wenn dann ich in der Zeit, die ich dafür habe, mich zu informieren, zu bilden, ich darauf zurückgreifen kann, dass andere was da vorbereitet haben. Aber darf ich noch eins sagen? Für mich, der Berliner Philosoph Volker Gerhardt hat vor kurzem ein Buch geschrieben über die Öffentlichkeit und in einem Satz gesagt, ist seine Aussage, dass Öffentlichkeit das politische Bewusstsein unserer Gesellschaft ist. Und wenn wir uns das klar machen, dass wir also im öffentlichen Raum uns als Gesellschaft bewusst werden, dann muss die Frage natürlich sein, wie werden wir uns dort bewusst? Und wenn es so ist, dass RTL, Facebook und andere kommerzielle Anbieter diese Öffentlichkeit in ihrer Form uns vorgeben, in wo wir uns bewegen dürfen, so wie so eine Shopping-Mall-Öffentlichkeit, dann kann das nicht die einzige Öffentlichkeit sein, die ich als sinnvoll erachte für eine Demokratie.
Das heißt also im Umkehrschluss, öffentlich-rechtliche Medien sollten nicht mehr nur auf Inhalte schauen, wenn ich sie richtig verstehe, sondern sich auch um Infrastruktur kümmern, Alternativen zu kommerziellen Plattformen auch herstellen? Oder wie kann man sozusagen die Schlussfolgerung daraus ziehen?
Alternativen würde ich ganz gar nicht sagen. Ich wollte ja auch sagen, dass man sich erstmal nicht um Inhalte kümmern muss. Ich sage nicht, dass die Inhalte vollkommen egal sind, aber ich glaube, die Lösung des Problems liegt auf der organisatorischen Ebene, liegt nicht auf der Ebene, ja, wir brauchen jetzt eine neue Sendung, die die Jugend erreicht oder so was. Das ist nicht der Punkt. Wir brauchen eine neue Sendestruktur, die die Jugend mit einbezieht, wo die Leute selber mit drin sitzen, wo die Leute nachher voten können. Ich sehe auch schon diese Fantasie, dass jetzt alle sich beteiligen können, wo sich alle, die meisten überhaupt nicht beteiligen wollen. Aber es könnte doch eine andere Rückkopplung geben.
Wir müssen von den Gatekeepern zu den Enablern kommen, wenn man jetzt mal so ein paar englische Worte hier reinwerfen will. Und diese neue Rolle, die muss sich das Öffentlich-Rechtliche auch bewusst werden. Das heißt, sowohl in den Inhalten als auch, um die ursprüngliche Frage nochmal zu beantworten, ganz klar auch in den Strukturen. Da muss, und zwar zügig, über die Strukturen geredet werden. Aber auch natürlich über die Qualität, weil ich sag mal, es ist ja nicht alles schlimm gewesen früher. Im Gegenteil, als man sich nicht dauernd um Quoten kümmern musste, war vielleicht die ein oder andere Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen besser. Und da könnten wir ja auch mit einer 2.0-Version vielleicht wieder hinkommen.
Wir haben jetzt schon ganz viele Aspekte angesprochen und es gibt ja auch Beispiele, die zeigen, dass Bewegung stattfindet, dass Öffnung stattfindet. Vielleicht jetzt nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber wir haben ganz relativ aktuell Zeit Online bietet eine API an, also eine Programmierschnittstelle für das eigene Zeitungsarchiv. Wir hatten Pilotprojekte beim Bayerischen Rundfunk, zum Beispiel die Rundshow, eine interaktive Sendung, wie vorhin von Stefan Heidenreich gefordert, wo interaktiv mitgemacht werden kann, wo sozusagen der Zuschauer auch zum Teil der Sendung wird. Was zeigen uns diese Beispiele? Sind das nur Pilotprojekte, die wieder verschwinden werden, oder haben diese Beispiele tatsächlich das Potenzial, grundlegend eine neue Struktur aufzubauen?
Das Potenzial haben sie sicher. Es gibt nur einen großen Feind, und das ist die Bequemlichkeit. Und die Bequemlichkeit ist wiederum spielt Anbietern wie Facebook in die Hände, weil die natürlich darauf achten, dass, wie wir das vom Privatfernsehen können, alles schön easy ist und nicht kontrovers und so weiter. Das heißt, wir sollten nicht gucken, dass es so eine digitale Elite wird, die sich hier in so einem 2.0-Reich dann sich gegenseitig irgendwie aufgeilt, sondern es muss schon die Aufgabe sein, und da sehe ich dann auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefordert, dass diese Möglichkeit, also diese Fähigkeit überhaupt, sich einzubringen und gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen, muss ja nicht immer alles in Stein gemeißelt werden gleich, aber dass man überhaupt mal lernt, miteinander zu reden, klingt ja so einfach, ist es aber nicht, wie wir ja wissen. Und das ist eine riesige Aufgabe, und die wird bestimmt nicht von Facebook erfüllt werden, die wird bestimmt nicht von Twitter erfüllt werden. Und der Aufruf von Johnny Häusler ist definitiv etwas, was da hineinträgt, das Web zurückerobern. Aber das heißt eben auch, etwas zurückerobern ist eben auch ein bisschen eine Arbeit.
Das würde ich jetzt wieder ganz anders sehen. Also um auf die Frage zurückzugehen, warum Facebook und warum nicht der öffentlich-rechtliche oder sowas, das ist nicht Bequemlichkeit, würde ich sagen, sondern das liegt daran, dass Facebook die Gelegenheit ergriffen hat, eine neue Struktur aufzubauen und die Struktur so aufzubauen, dass sie in die Funktion reingewachsen ist. Ganz einfach. Das liegt an der Tatsache, dass man was gegründet hat. Etwas zu gründen, da hat man nicht mit den Festlegungen der alten Struktur zu kämpfen. Und die ist das, was am meisten behindert. Dann ist es so, dass wir das Internet in unterschiedliche Funktionen eingeteilt haben und auf denen etablieren sich notwendigerweise Monopole. Aus dem einfachen Netzwerkgesetz, dass immer, wenn je größer ein Netzwerk ist, desto mehr lohnt es sich, dem beizutreten. Das heißt, ich kann natürlich jetzt in Diaspora gehen und würde das auch gerne machen und ich finde es auch viel besser als Facebook, aber tatsächlich sind auf Facebook, was weiß ich, wie viele Billionen Leute und auf Diaspora viel weniger. Das heißt, ich habe immer das größere Netzwerk macht immer den ganzen Laden. Das heißt, wir haben da lauter kleine Monopole, die sich entlang von Funktionen streuen und die sind leider die meisten im Besitz von amerikanischen Firmen. Das ist ein bisschen traurig, aber so hat sich das entwickelt. Und ich glaube, dass Häusler, es ist zwar nett, was er gesagt hat, aber das zeigt ganz einfach nur, dass das Bloggen so eigentlich gegen das Netzwerk verloren hat. Und so würde ich es auch sehen. Das Bloggen war eigentlich eine Netzwerkstruktur, die man unterlegt hat und man hat gedacht, wir können da mit dem alten Format des Artikels nochmal daherkommen und das da mit einspeisen. Hat sich herausgestellt, dass das Netzwerk wichtiger ist als der Artikel. Sprich, 140 Zeichen genügen. Wir brauchen keine Artikel, Twitter reicht.
Kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal kurz auf ein Thema, bei dem wir auch gleich noch hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur bleiben. Es gab eine Forderung der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dem Rundfunkbeitrag an die öffentlich-rechtlichen Medien, nämlich die Öffnung der Archive und das Beenden des Depublizierens. Und wie würden Sie beide das zum Abschluss noch mal kurz einschätzen? Diese Öffnung der Archive der öffentlich-rechtlichen Medien, wäre das ein großer Schritt und wirklich so ein bedeutsamer Schritt, wie er im Moment so im Raume steht?
Das kann ich in anderthalb Sätzen sagen. Also depublizieren war der größte Unsinn, den wir hier hatten. Es ist dringend geboten, das kulturelle Erbe, und da gehört natürlich auch alles, was öffentlich-rechtlich produziert wird, dazu, online zu stellen und verfügbar zu machen, auch mit offenen APIs und allem. Da gibt es gar keine Diskussion mehr für mich.
Das waren wirklich, glaube ich, anderthalb Sätze. Danke an den Politikwissenschaftler Jens Best und den Medienwissenschaftler Stefan Heidenreich. Und das haben Sie sicherlich auch rausgehört. Es gibt noch viel zu sagen zum Thema. Wir haben das Gespräch gestern aufgezeichnet und Sie können das auf breitband.dradio.de nochmal nachhören. Und wir bleiben auch beim Thema, wie angesprochen in der Sendung, keine Diskussion mehr, sagte ja eben Jens Best, publizieren muss aufhören. Wie komplex das Thema allerdings ist, dazu später in der Sendung noch mehr. Das klingt doch alles sehr schön, was du da sagst. Öffentliche und frei zugängliche, zeitlich unbegrenzte Archive, das wünschen sich auch viele Leser, Zuschauer und Zuhörer, auch und vor allem bei den Inhalten der öffentlich-rechtlichen Medien.
Das geht aber natürlich alles nicht so einfach. In der mittlerweile 15. Fassung des Rundfunkänderungsstaatsvertrags, die übrigens seit Anfang des Jahres gilt, sind dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Internet weiterhin Grenzen gesetzt. Um die Vorgaben zu erfüllen, haben sich ARD, ZDF und Deutschlandradio sogenannte Verweildauerkonzepte entwickelt, in denen festgelegt ist, welche Arten von Inhalten welche Lebensdauer bekommen.
Und zu dieser Verweildauer gibt es etwas sehr Praktisches, was wir mit ins Studio gebracht haben, jetzt aber leider nicht in die Kamera halten können, weil wir hier gar keine haben im Studio. Es sind praktische Parkuhr-ähnliche Pappkreise, auf denen man ablesen kann. Das war nicht schön ausgedrückt, aber ich hoffe, man hat es verstanden. Man kann darauf ablesen, welche Inhalte welcher der 7 Audio- und Video- oder der 6 Text-, Bild- und Multimedia-Kategorien zuzuordnen sind. Aktuelle Videos zum Beispiel dürfen nur 7 Tage lang online sein. Das kann man hier über diese Scheibe herausfinden. Bildungsinhalte 5 Jahre. Die Standardlebensdauer für die meisten Inhalte ist 1 Jahr.
Ja, und so schön diese Pappuhr auch ist, das sind alles nur Richtwerte, die dann wieder auch unterschiedlich gehandhabt werden können. Matthias Finger über die komplexen Hintergründe des Depublizierens.
Es sollte so ein schöner Abend werden, mit Wein, Nüsschen und einem Krimi aus der Online-Mediathek. 2 Wochen später einen Tatort aus Hannover anschauen, den alle gut fanden, Wegwerfmädchen.
Wir haben sie gefunden, tot. Auf der Müllkippe.
Nur in der ARD-Mediathek gibt es diesen Tatort-Zweiteiler gar nicht mehr. Ausgestrahlt Mitte Dezember und nach einer Woche gelöscht. Transusige Pärchen schauen in die Röhre.
Da war der nicht mehr zu finden.
War eigentlich versorgt.
Ja, das hat uns geärgert. Also, und da hatten wir auch eine kleine Diskussion über die Gebühren, dass die recht hoch sind, eben durch die neuen Services, die geboten werden. Aber dann, wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann haben wir gar nichts von.
Die Volksseele kocht. Sogar die Generalsekretärin der konservativen CSU, Dorothee Beer, fordert ein Ende der Depublizierung. Nach landläufiger Meinung gehören doch die Sendungen uns, den Zahlern des Rundfunkbeitrags, und dürfen nicht einfach gelöscht werden nach 7 Tagen oder einigen Wochen. Die Programme der Öffentlich-Rechtlichen müssten viel länger im Netz verfügbar sein. Schließlich haben wir dafür bezahlt. Volker Tripp, Experte für öffentliches Recht.
Nein, durch einen Beitrag erwerbe ich nicht das Recht auf irgendwas, sondern ich finanziere damit nur eine Institution dafür, dass sie eine Leistung erbringen kann. Ob ich diese Leistung später in Anspruch nehme, ist vollkommen unerheblich. Das heißt also, ich erwerbe weder das Recht, eine bestimmte Sendung unendlich lange zu sehen, noch die in anderer Weise nutzen zu dürfen. Es ist schlicht und ergreifend eine Finanzierung, ähnlich wie bei einer Steuer.
Allerdings sind Steuern nicht zweckgebunden. Mit der Ökosteuer wird die Rente finanziert. Der Rundfunkbeitrag hingegen kommt komplett bei den Öffentlich-Rechtlichen an und versandet. 300.000 Programmstunden verrotten im Archiv, allein beim ZDF ungenutzt. Für anspruchsvolle Werke von Rosamunde Pilcher beispielsweise.
Ich hatte Sehnsucht nach England. Und was machst du hier?
Ich bekomme ein neues Ultraschallgerät geliefert für die Praxis und soll es hier in Empfang nehmen. Gut siehst du aus.
Danke.
Die Online-Rechte für Auftragswerke liegen zum Teil nicht bei den Sendern, sondern bei den Produktionsfirmen. Früher war das anders.
Alle Rechte werden gekauft und alles wird bezahlt, einmal, und damit ist man aus der Sache raus. Heute ist es mittlerweile üblich, dass die Sender ungefähr 80% finanzieren, dafür dann im Gegenzug aber auch nur beschränkte Nutzungsrechte bekommen.
Da die Produktionsfirmen weniger einnehmen, versuchen sie mehr über die Verwertung herauszuholen, um ihre Herstellungskosten zu decken. Langfristige Online-Lizenzen werden so entsprechend teuer. Der Hintergrund? Die Produktion eines aufwendigen Dreiteilers wie etwa Das Adlon, eine Familiensaga, kostet 10 Millionen Euro.
Auch in der Familie Adlon sollte nichts so bleiben, wie es war.
Diese Frau will nicht dich.
Sie will das Hotel.
Wenn Hedda das Hotel will. Nur deswegen, weil sie es liebt.
Unsere Sehgewohnheiten haben sich geändert. Wir richten uns nicht mehr nach den Sendeschemen der Kanäle. Stattdessen schauen wir uns Inhalte online an, wann immer es uns gefällt. Das viel kritisierte, von der Politik beschlossene Verweildauerkonzept scheint antiquiert. In Wohlgefallen auflösen wird es sich dennoch nicht. Selbst wenn die Sender die kompletten Rechte an den Produktionen hätten. Unbegrenzt ins Netz stellen könnte man sie trotzdem nicht. Denn Verleger und Privat-TV würden das als unrechtmäßige Wettbewerbsverzerrung bewerten und die öffentlich-rechtlichen Sender vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Und dort stünde einiges auf dem Spiel.
Hätte er das deutsche gebührenfinanzierte Rundfunksystem gekippt, hätte das bedeutet, dass es in der gesamten EU gekippt wäre. Und das wollte man eben nicht riskieren.
Der unbequeme Deal lautet, lieber depublizieren als gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr. Denn dann dürfte auch das Deutschlandradio nicht mehr senden.
Matthias Finger über die Kunst und auch die Komplikation des sogenannten Depublizierens. Und darum geht es auch bei Twitter.
Da wird Breitband. Ziemlich viel diskutiert gerade. Ein Tweet mal nur als Beispiel. Als allererstes muss die Zwangsdepublizierung weg. Vorher macht's keinen Sinn, auf nachhaltige Lösungen zu setzen, schreibt Marco Behret. Und ich glaube, dieser Meinung sind hier sehr viele Leute bei Twitter. Ja, und das Thema wird uns bestimmt auch wie alles eigentlich bei Breitband immer wieder beschäftigen.